Heute eine fette Folge im wahrsten Sinne des Wortes. Zuerst geht's nach Frankreich, klassischerweise mit viel Olivenöl, Sahne und Butter. Und dann kommt eine Binse. Fett schmeckt. Das wussten wir doch eigentlich immer schon, oder Patrick?
Ja. Was ist eine Binse für dich jetzt in dem Zusammenhang?
Eine Binse, Binsenweisheit.
Ach so.
Kennst du das Wort nicht?
Doch, kenne ich. Aber da kommt eine Binse, habe ich jetzt gedacht, da kommt jetzt irgendwas total Leckeres oder irgendwas.
Nee, Binse ist nicht so lecker, aber Fett ist lecker.
Das ist so.
Und gibt es, glaube ich, keine gegenteilige Meinung, oder? Auf jeden Fall mit Lukas Grossmann und seinem neuen Buch, das sogar so heißt, Fett schmeckt, reden wir später drüber. Fetter wird's nicht mehr. Wir gehen rein.
Kochbuchcheck, der Podcast. Von und mit Gregor Wagner.
Das bin ich.
Patrick Linke.
Das bist du. Sitzt mir gegenüber, allerdings mehrere hundert Kilometer entfernt, weil du weilst wieder mal auf einer
auf
Insel.
Auf irgendeiner Insel.
Auf irgendeiner Insel.
Am Ende ist es immer eine Insel.
Und ich eine bin Insel immer noch
im heißen
Köln.
Wie heiß ist es denn gerade in Köln?
Ach, ich habe keine Ahnung. Mittlerweile auch egal. Irgendwas bei 33 Grad denkt man ja schon angenehm frisch. Ne? Also ich weiß nicht. Irgendwas Anfang, Mitte 30 Grad.
Oh, so. Verrückt.
Ja, und bei dir auf der Insel?
Bei mir sind es angenehme 22 Grad.
22, oh, das ist aber fresh, okay.
Nee, das ist nicht fresh. Die Sonne scheint, es ist traumhaft. Man schwitzt auch tatsächlich.
Okay.
Also die Sonne im Norden ist ja intensiver als die Sonne im Süden. Also wenn hier 22 Grad sind, dann ist das ja schon sehr warm. Das ist der Sommer, den ich mag.
Okay,
so,
verstehe.
Ich muss nicht, nein, bei 36 Grad höre ich auf zu existieren.
Okay, ja, das stimmt. Da ist deine Zweitinsel dann auch zweite Wahl im Moment.
So, da kocht ja laut Spiegel Online gerade das Mittelmeer. Ne? Also 34 Grad ist ja schon heftig, glaube ich.
Das ist wenig erfrischend. Ich werde es ausprobieren. Ich bin nächste Woche auf einer italienischen Insel.
Da wünsche ich dir viel Spaß.
Auf Ischia, mal gucken. Da gibt es sehr viele Thermalbäder. Die haben alle so 37 Grad
oder 40. Heatwave! Finde ich gut, mach das mal.
Ja,
du kannst, da bist ja auch noch jung. Du kannst das ja noch ab. Dein Körper ist das gewohnt.
Natürlich, ist gestellt.
So.
Der kann auch warmes Wasser. Mhm,
das ist so. Und?
Ja.
Es hat gebimmelt. Mein Glas hat gebimmelt.
Ach so, aber alkoholfrei. Du bist heute alkoholfrei.
Ich bin alkoholfrei
gerade, was hast du dort im Glas?
Ich habe einen neuen Aperitif, der geht gerade in Südtirol steil. Also was heißt steil? Aber das sind Jungs, die haben das entwickelt in Südtirol. Aus diesem roten Apfel haben die einen Aperitif gemacht.
Okay, ein Apfelsaft, ja? Schön, okay.
Ja, ein bisschen,
der ist...
Gibt's ja, genau. Das ist ein bisschen witzig, also wie so ein Sektchen. Also wie man würde jetzt sagen, es ist wie so ein Cider. Aber es kommt aus der Apfelregion in Meran. Und das ist, wie gesagt, dieser rotfleischige Apfel. Und daraus hat man eine Art Sekko gemacht, sage ich jetzt mal.
Okay, auch wie schön.
Ja.
Sehr gut. Und hast du irgendwas kulinarisch, dein Leben ist ja eine einzige Entdeckungsreise.
Ist das so?
Hast du uns von dieser Entdeckungsreise etwas mitgebracht vielleicht?
Oh, bist ein Riesenhonk, ey. Von dieser Entdeckungsreise. Hast du uns da was mitgebracht? Kannst du uns noch kulinarisch überraschen, Patrick?
Ja. Nimm uns doch mal mit in dein aufregendes
in dein
Leben.
Ja. Nein.
Patrick.
Nein. Ich habe tatsächlich, ich muss dich enttäuschen, es tut weh. Erzähl von deinem Leben. Ich glaube, das ist aufregender gerade als meins.
Mein Leben.
Ich koche gerade sehr viel zu Hause. Ich freue mich, dass ich einen Gemüsehändler meines Vertrauens gefunden habe, der sehr köstliches Gemüse hat. Ich mache das jetzt à la Saison gerade sehr und das freue ich mich drüber.
Was hat denn gerade Saison bei dir auf dem Tisch?
Muscheln.
Muscheln, das ist einer der leckersten Gemüse, die ich kenne.
Genau,
das ist auch mein Lieblingsgemüse.
Ja, finde ich auch.
Das Muschelgemüse.
Ich wusste, dass das kommt. Nein, ich mache gerade wahnsinnig viel mit Pfirsich und mit Himbeeren und mit Blaubeeren. Okay. Und diese echten Blaubeeren sind gerade auf dem Markt. Also diese kleinen Waldblaubeerchen und so weiter und so fort. Also es ist gerade ein Füllhorn an Freude da draußen, was Obst und Gemüse angeht.
Sehr gut.
Das
sehr
ist
gut.
So.
Ja, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Und bei sollen dir jetzt in, so, komm, erzähl doch, gibt es bei dir?
Nein. Nein, 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 nein. Ich bin ja gerade, wie du weißt, in Vorbereitung für ein Projekt, ein bestimmtes Projekt, ja. Näheres vielleicht irgendwann später oder nicht.
Bald auf diesem Kanal.
Genau, das fordert mich gerade ein wenig Gehirnschmalz. Ansonsten koche ich nach Büchern, ne? Und ja, das war's. Ne? So weit, so langweilig, ehrlich gesagt.
Ist so.
So ist's. Aber wo wir gerade sagen, wir kochen nach Büchern, ich würde mal sagen, dann...
Dann steig mal ein.
Check 1.
Und, oh, das Buch liegt da hinten. Ich muss ja gerade meinen Platz verlassen.
Ja.
Jetzt bin ich ganz weit weg.
Und jetzt bin ich ganz nah dran. Ist das ein
jetzt
S?
Jetzt bin ich ganz nah dran.
Ist das ein S? Genau.
Ja.
Ja.
Klassiker, die Leute unseren Alters kennen das vielleicht noch. Grobi hat damals weit weg und nah dran erklärt. Das ist jetzt aber nicht unser Thema.
Nein.
Unser Thema ist, ich habe ein Buch dabei von Isabelle Easy Dunn. Das ist eine in Frankreich geborene und in Sydney lebende Food-Content-Creatorin unter Tasty Feeds Daily. Veröffentlicht die da unkomplizierte französische, so französisch inspirierte Rezepte. Das sind dann so Apero-Ideen, so französische Bistro-Klassiker und Desserts. Das macht ihr alles mit so einem unvergleichlich französischen Akzent und Charme. Natürlich auf Englisch, weil Sydney, Australien, klar. Da hat man ja direkt gewonnen, wenn man so französisch angehaucht ist. Ne? Und die hat dadurch auch mittlerweile 268.000 Follower eingesammelt. Und nach jedem Rezept wünscht sie entweder schriftlich oder sie sagt es auch bon ab. Das ist so ihr Markenzeichen.
Bon ab.
Und genauso bon ab. Genau das ist auch der Titel ihres Erstlingswerkes. Bon ab. Untertitel ist 100 plus französische Klassiker ganz easy. 103 Rezepte sind es ganz genau auf 304 Seiten. Das Ganze ist zu haben für glatte 30 Euro und ist erschienen im DK-Verlag.
Ja, das ist aber ein Schnapper, ne?
30 Euro ist für das dicke Buch ist das okay, ja. Völlig
schnappig. Jetzt bin ich gespannt, du entführst uns jetzt in die französischen Klassiker.
Ja, genau.
Ich freue mich drauf.
Genau, und das stimmt nämlich auch tatsächlich, wo du sagst, schön, dass du sagst, das mit den Klassikern stimmt nämlich. Das ist nämlich eigentlich so alles dabei, was man so aus der französischen, ich sag mal, Alltagsküche oder Klischeeküche so aus der normalen Küche kennt. So ein Cordon Bleu und ein Coq au Vin und ein Nizza-Salat mit Thunfisch oder Muscheln in Weißwein, das ist da dein Lieblingsgemüse.
Moules frites, ja.
Ja,
oder Froschschenkel, Foie Gras und Austern.
Das nicht. Nein, Froschschenkel nicht.
Foie Gras?
Foie Gras. Sie hat Leberpasteten dabei, aber natürlich jetzt nicht von der Stopfleber. Es gibt auch Zwiebelsuppe und Creme Caramel, Creme Brûlée. Und die ganzen Geschichten sind alle dabei. Also reihum die ganze Hitparade der Franzosen. Ein bisschen außergewöhnlich ist die Aufteilung. Das sind mehr oder weniger so ein bisschen, ich sag mal, Einzelkomponenten. Also nicht unbedingt, es gibt so Gerichte, ich habe zum Beispiel gemacht so ein Knoblauch-Sahne-Hähnchen. Da steht zwar auch hinten im Text drin, das kann man mit Reisbandnudeln oder Püree servieren, aber so irgendwie ein Rezept dazu steht nicht dabei. Ne? Das ist also nur das Huhn und was man dazu macht oder ob Beilagen macht, das steht nicht dabei. Da fällt das natürlich nicht so ganz auf oder ins Gewicht, aber es gibt zum Beispiel auch ein reines Kartoffelkapitel. Das sind prinzipiell alles Beilagen. Ne? Das ist ein Pariser Püree oder Dauphin-Kartoffeln, das sind so Bällchen, ein bisschen an Kroketten erinnern oder Blätterkartoffeln wie dicke Chips. Kartoffelkrönchen gibt es, die sind zugeschnitten und angebraten und dann in Brühe gekocht. Ziehharmonika-Kartoffeln, so eine Spielart der Hasselback-Kartoffel und. Alles aber dann halt Beilagen. Ne? Da muss man sich das irgendwie ein bisschen selber zusammenstellen. Genau, und wo du gerade sagtest, Pommes frites hat sie tatsächlich nicht dabei, hat sie auch tatsächlich erwähnt, weil sie sagt, das ist belgisch und das macht sowieso niemand zu Hause.
Okay.
Ne?
Gut. Aber ja. Kenne ich von vielen französischen Bistros auf der Karte.
Ja, ja, natürlich. Aber sie sagte, frittiert doch eh keine Pommes. Also, wobei, das finde ich komisch. Hast du schon mal Pommes gemacht?
Ja.
Ja. Ich auch. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Ne?
Weißt du, ich bin jetzt 56, ich habe in meinem Leben schon öfter mal Pommes gemacht. Also.
Ja, gut, aber man hat ja frittieren macht ja jetzt nicht jeder unbedingt so super gerne. Aber ich komme auch später nochmal zum Frittieren. Also, das Buch ist, sagen wir mal, zum Teil zumindest so ein Baukasten. Mhm. Es gibt auch immer wieder Menüvorschläge da drin. Zum Beispiel gibt es hier so ein Landküche Rustikal, ist dann so ein Menü. Da wird dann auch so ein Apero, eine Vorspeise, ein Hauptgericht mit einer Beilage und ein Dessert vorgeschlagen. Das finde ich ja immer eigentlich eine schöne Sache, wenn in so Büchern so Menüvorschläge sind. Die werden dann auch mal, nach dem Vorschlag gibt es so eine Doppelseite und das gesamte Menü wird so fotografisch schön in Szene gesetzt, so auf einem Tisch. Das ist, das haben die sehr schön gemacht. Überhaupt muss man sagen, eignet sich das Buch sehr, um entspannte Menü für Gäste zusammenzustellen. Das ist eine gute Sache. Die Gliederung insgesamt. Es fängt an mit zum Aperitif. Da sind so Tapenaden und Dips und salzige Gebäcke oder Geflügelleberpastete, wo du gerade meintest. Ne? Aber natürlich keine Stopfleber.
Warum sagst du natürlich keine? Warum
denn natürlich keine? Ja, weil ich glaube, das ist schwierig. Ist ja sehr verrufen. Ich glaube, das steht ja für, das ist ja das Symbol für Tierleid, glaube ich. Ne? Mhm. Und allen Gegnern, oder?
Es ist ein französisches Kulturgut auch ein Stück weit. Mhm. Ne? Das ist es. Also,
ja, aber gut.
Ich kenne viele Restaurants, also die es auf der Karte haben tatsächlich.
Ja, natürlich. Die werden aber auch gerne angefeindet dafür, ne? Es ist so, hat einen großen Symbolcharakter. Ne? Mhm. Eigentlich, wenn das aus bäuerlicher Herstellung kommt, den Gänsen soll es ja eigentlich ganz gut gehen da. Ne? Mhm. Kommen dann freiwillig dahin und so. Aber ich mag das nicht beurteilen. Es ist auch.
Nein, da darf man sich auch nicht aus dem Fenster lehnen. Wir wollen ja auch keinen Shitstorm haben.
Nein.
Von daher lassen wir es unkommentiert.
Ja, genau. Ja, gut. Retro-Klassiker ist ein Kapitel. Da ist zum Beispiel im Cordon Bleu. Erstaunlicherweise macht sie es mit Huhn und nicht wie eigentlich klassisch mit Kalb. Mhm. Aber sie sagt auch, sie interpretiert oft auch Rezepte so. Ne?
Es gibt einen sehr guten Koch, der das mit Schwarzfederhuhn macht. Das ist ein Signature-Dish von ihm.
Ja, wer heißt der Koch?
Jörg Müller ist leider jetzt gestorben.
Ach, gerade, ja.
Ja, ist gerade diese Woche verstorben.
Jetzt stimmt, das stimmt. Mhm.
Sein Signature-Dish, also eines seiner vielen Gerichte, war das Schwarzfederhuhn Cordon Bleu.
Okay, es ist einer der ganz großen.
Ja.
Also wurde in den 70er Jahren die mit Witzigmann zusammen und so ein paar anderen das Kochen in Deutschland groß gemacht hat. Ne? Mhm. Ja. Oder auch hier, es gibt auch ein Knoblauch-Sahnehähnchen, hatte ich ja gerade schon kurz erwähnt, das tatsächlich auch aus deinem Buch kommen könnte, das du gleich besprichst, weil das wird schon ganz französisch. Die fettigen Hühneroberkeulen hier, ne, die ich ja normalerweise, so Hühnerkeulen lege ich kalt in eine Pfanne ohne Fettzugabe und brate die ein wenig schön knusprig, da ist eigentlich Fett genug drin. Hier werden die nochmal in Öl und Butter angebraten und hinterher nochmal mit Sahne aufgegossen, also
Buh.
Und ja, aber
Iberogast ist dein Freund.
Möchte da schon mal vorgreifen, was?
Iberogast ist dein Freund.
Ja, Fett schmeckt tatsächlich, so auch dieses Gericht. Also das war dann wirklich lecker. Natürlich nicht zuletzt auch, weil da 20 Knoblauchzehen reinkommen. Aber ja, also das Fett war lecker. Es folgt das Kapitel aus dem Meer, zum Beispiel gratinierte Jakobsmuscheln oder ein ganz hervorragender Lachs au Papillot, also
Pergament.
In Pergamentpapier, beziehungsweise Backpapier, ne? So ein Fischpäckchen. Das ist ja eine sehr tolle, grandiose Art und auch sehr idiotensicher, Fisch zu garen. Ne? Sie macht das, das habe ich nachgemacht, war wirklich sehr lecker. Ganz dünne Kartoffelscheiben, da drauf ein paar Lauchscheiben, ein bisschen Schalottenscheiben, zwei Stängel wilden Brokkoli. Der Lachs, gehackten Dill drüber, eine Scheibe Butter und dann zum Bonbon gewickelt mit so Backpapier. Ne? 20 Minuten Ofen, fertig. Also das kriegt wirklich jeder hin. Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Ne? Auch für Gäste toll vorzubereiten. Naja, gut. Es folgt feines Gemüse mit einem geschichteten Ratatouille zum Beispiel oder einer Tarte-Tatin mit Lauch. Dann gerade, was ich ja gerade schon sagte, diese köstlichen Kartoffeln, das ist das, das Kartoffelkapitel, was eine wirklich sehr gelungene Zusammenstellung ist, was man alles aus Kartoffeln machen kann, außer Pommes frites. Käse für Kenner folgt dann mit zum Beispiel frittierten Camembert-Ecken. Das ist ja auch eine ganz wunderbare Sache. Frittierte Camembert geht ja immer. Oder auch Blätterteig-Schnitten mit Brie. Und dann folgen 4 Kapitel Süßes. Das ist ja schon eine Menge und unterscheidet sich Bon App auch vielleicht ein bisschen von anderen Kochbüchern. Da es hat schon einen gewichtigen Platz, das Süße hier, ne? Zum Beispiel sommerliche Desserts mit einer Erdbeerschalotte. Das ist so eine Erdbeercreme, die wird aufgeschichtet mit, wie heißen diese langen Kekse? Tiramisu.
Wie heißen sie denn?
Na.
Wie heißen sie denn?
Sag es mir.
Ich komme nicht drauf.
Ja, Mensch.
Heißen die nicht Fingers?
In Englischen heißen die so. Die heißen im Deutschen heißen die. Sag mal. Wir haben Hänger, oder?
Oder?
Ich habe Hänger.
Das passiert.
Löffelbiskuit,
genau.
Löffelbiskuit. So heißen die Teile, genau.
Geil.
So. Oh Gott, wir werden alt, Patrick, oder?
Oder?
Ja, hoffentlich.
Wahnsinn.
Aber. Ja. Gut, dann gibt es Schokogenüsse. Das sind so alles mit Schokolade, ne? Kleine Eclairs zum Beispiel, das sind so Windbeutel mit Schokolade überzogen. Gebäckklassiker, da gibt es zum Beispiel einen baskischen Käsekuchen. Das ist so ein Käsekuchen ohne Teig, Boden und der so sehr braun ist obendrauf, der wird immer sehr stark gebacken. Und Desserts mit Schwips gibt es. Da darf natürlich Crêpe Suzette nicht fehlen. Das sind die dünnen Pfannkuchen mit Orangenlikör flambiert. Ne? Gerne am Platz auf dem Wagen.
Natürlich.
Traditionellen französischen.
Absolut.
Ist eine große Show immer.
Absolut.
Dann wird es teilweise wieder herzhaft in dem Buch mit dem Sonntagsbrunch. Zum Beispiel ist da ein Croque-Monsieur oder es folgt dann noch für festliche Anlässe. Das sind Häppchen wie Lachs und Avocado-Mousse auf Blinis oder sowas. Und das Buch schließt mit feinen Extras. Das sind aromatisierte Plural von Butter.
Die Butter.
Butter, also verschiedene Butter.
Butter.
Eine Mayo und Vinaigrette und eingelegten Gemüse. So was halt. Die Rezepte sind alle sehr, sehr gut machbar. Es gibt so ein paar, die sind ein bisschen aufwendiger, wie zum Beispiel gibt es so eine Pastete im Teigmantel. Da braucht es eigentlich nicht schwer, aber da braucht es ein bisschen Erfahrung, Handwerk und Konzentration, damit die so schön wird wie auf dem Foto. Die sieht schon toll aus, also dass so eine Pastete im Anschnitt wirklich perfekt aussieht. Da muss man schon ein bisschen fummeln und gucken. Das geht nicht so hoppla hopp. Apropos Fotos. Die kommen sehr so dunkel elegant auf mattem Papier. Die sind wirklich sehr schön und auch die Kapitel werden mit so modernen, fröhlichen, farbenfrohen Grafiken eingeleitet. Also die Gestaltung insgesamt sehr, sehr gelungen. Es gibt nur in dem Buch ganz lustige sprachliche Ungereimtheiten, die ich nicht so ganz verstanden habe. Zum Beispiel bei dem jetzt gerade schon zweimal erwähnten Knoblauch-Sahne-Hähnchen. Da steht zum Beispiel, man soll einen ofenfesten Bräter nutzen. Das Hähnchen wird aber ausschließlich auf dem Herd gegart. Also ich las das dann hinterher, ich habe das gemacht, ofenfester Bräter. Und da habe ich was falsch gemacht. Dann liest das Rezept dreimal durch, weil es in den Ofen kommt.
Nee, sie denkt halt, weil es ist einfach gut, wenn man so einen Bräter einfach hat.
Ja, es ist einfach gut, wenn der Ofen fest ist.
Gut, wenn der Ofen fest ist.
Genau. Ich kenne zwar, es gibt selten Bräter, die nicht ofenfest sind, aber
gut einen zu haben.
Gummigriffen. Ja, aber das fand ich schon. Oder beim frittierten Camembert heißt es zum Beispiel, man solle das in einem beschichteten Topf frittieren. Warum, bleibt mir ein Rätsel. Ich würde mal behaupten, dass kaum jemand beschichtete Töpfe zu Hause hat.
Das ist richtig. Pfannen
auch
schon
die
eher.
Sinnhaftigkeit.
Vielleicht Übersetzungsfehler.
Ja, genau. Aber beschichtete Töpfe, es ist ja manchmal ganz fraglich. Hast du beschichtete Töpfe?
Ich habe nicht einen einzigen beschichteten Topf.
Ich habe einen kleinen beschichteten Topf, nur mal so als kleinen Tipp. Als Reiskochtopf ist der super, weil der total gut sauer zu machen ist. Ne? Weil oft der Reis ja so fies an dem Topf klebt. Ne? Dafür ist das gut. Ansonsten, ich weiß es auch nicht. So, also das tut all den Rezepten keinen Abbruch. ist mir nur aufgefallen. Ach so, lustig auch bei der Einführung. Es gibt ja immer wieder so Auflistungen nützlicher Küchenutensilien. Ja. Was ja immer eigentlich, ach Gott.
Wie viele
Listen haben wir, was für Geräte man haben soll. Hier aber unter anderem, man soll ein Trommelsieb nutzen.
Oh, schön.
Hast du ein Trommelsieb?
Nein.
Weißt du, was ein Trommelsieb ist?
Pass mal auf, ich habe jetzt einen ofenfesten Bräter. Ich kaufe mir jetzt von mir aus auch noch einen beschichteten Topf, aber eine Trommelbremse.
Trommelsieb
hole ich mir nicht.
Trommelsieb, wenn man das nicht hat, soll man Standsieb benutzen. Trommelsieb?
Ja.
Ich kannte es nicht.
Ja.
Ich habe gegoogelt.
Erklär uns bitte auf.
Ja, das gibt es auf Baustellen. Damit sortiert man Kies oder sonstige Schuttgüter nach Größe oder säubert diesen. Mhm. Das ist ein sehr großes Gerät.
Ja.
Fand ich lustig. Soll man in der Küche benutzen. Ich weiß jetzt nicht, wofür das Rezept
hast. Hast du dir doch vielleicht gekauft, oder nicht? Hast du jetzt einen Trommelsieb?
Das schnallt man vorne auf Traktoren.
Ist das drauf, dieses Ding, was man, ist das so ein Gerät, was man dann noch ausschüttet und dann kommt dieser ganze Zement dann raus? Ist das das?
Das ist wirklich so ein Riesentrommel, wirklich groß.
Ja, ich finde, du solltest dir das leisten.
Und der kleine Kies rieselt raus.
Ich finde,
der
große Kies bleibt drin. Ich finde, du solltest dir das leisten.
So, nur also.
Das bringe ich dir als Gastgeschenk mit.
Sprachlich hat hier oder da, ich weiß nicht, die KI oder die Übersetzerin oder Übersetzer, ich weiß nicht. Mhm. Also irgendwie ist das ein bisschen komisch. Ja. Aber gut, kann passieren. Ich ist glaube, so. Ein Spitzsieb ist gemeint. Mhm. Ist so, ne? Beworben wird auch locker leicht à la Française. Das steht so eben bei Amazon als Punkt. Ne? Locker leicht à la Française. Inspiration für ein charmant lockeres Savoir-Vivre. Mhm. Inklusive Isabels Kochvideos per QR-Code abrufbar. Mhm. Es gibt einen QR-Code, tatsächlich im Buch. Der führt aber einfach auf Isabels Instagram-Account. Mhm. Das ist leider ein bisschen billig. Also das als Goodie, das stand dann auch wie in irgendeiner Kritik, habe ich auch gelesen. Ah, es gibt einen Link zu den Videos. Nee, das ist der Insta-Kanal mit ihren 5000 Posts. Viel Vergnügen, da das richtige Rezept rauszusuchen. Also, da sollte man im Marketing vielleicht die Latte. Weil das Buch ist nämlich... Braucht das nicht. Man braucht da nicht so ein Bla. Weil das ist eine wirklich sehr gelungene Zusammenstellung französischer Klassiker. Manchmal so ein bisschen interpretiert. Das ist jetzt alles kein Bocuse, aber alles einfach zu machen. Ideal für jeden Tag oder auch für Gäste. Wer sich so französischer Küche mal nähern möchte oder zu Hause vielleicht noch nicht allzu viel Literatur über die hat, man macht mit diesem Buch auf keinen Fall was falsch. Ich hatte am Anfang ehrlich gesagt nicht jetzt so viel erwartet, hat mir aber dann doch großen Spaß gemacht. Mhm. Und wir vergeben ja Kochpots.
Ja.
10 maximal. Und ich gebe dem Buch 8 von 10 Kochpots.
Na dann doch.
Ja, dann doch. Nein, es hat Spaß gemacht. Also das, was ich jetzt gerade, das klang jetzt ein bisschen negativ. Wenn da steht, beschichteter Topf, dann ist das natürlich Quatsch. Nimmst du halt einen unbeschichteten. So, genau. Das ist nur so, das fand ich schon lustig.
Ja, klar. Und ein Trommelsieb würde ich dir gönnen.
Also, Trommelsieb, kostet aber wahrscheinlich hoch fünfstellig.
Ja, aber du hast ja auch einen Thermomix, ich bitte dich. Du bist ja Kummer gewohnt.
Also, da hast du recht.
Finde ich gut.
Findest du gut?
Ja, finde ich super.
Also, schönes Buch.
Ja.
Schönes Buch. Kann man, wie gesagt, gerade auch so Gäste, so Fischbäckchen und so, schöne Ideen drin auch für viele Desserts, einfache Desserts, Mousse au Chocolat und Creme Caramel, Creme Brûlée, der ganze Kram, alles da drin. Wunderbar.
Toll,
ne? Mhm. Und jetzt zu dir, mein kleiner, gefiederter
Freund. Ja, dann mach mal hier check
fett.
Ja, also wir bleiben ja dann eigentlich im Thema, was du gerade angerissen hast, ne? Bei Fett.
Bei Fett.
Genau.
Bei Fett und Baukasten.
Fett und Baukasten, genau, das ist mein Thema. Also, es ist... so, dass wir uns mit Lukas Grossmann, das ist ja der Autor von Fett schmeckt, auch im Anschluss unterhalten haben. Also das Interview hören wir jetzt dann nachher. Deswegen werde ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, weil das, weil er ja ganz viel erzählt auch noch über das Buch. Deswegen muss ich mich ein Stück weit zurücknehmen. Möchte aber damit beginnen, dass ich Lukas Grossmann, von dem ich vorher noch nie etwas gehört habe, was nichts bedeutet, gerne mal vorstelle.
Das spricht nur gegen dich, Patrick.
Ist das so? Hast du das vorher gewusst? Ja, natürlich. Bin gespannt. Was hast du von ihm gekannt? Jetzt hau einen raus. Was kennst du von ihm?
Ja, alles.
Natürlich. Das habe ich auch so erwartet. Also, boah, Wahnsinn. Ja, ja. Wie kann man eigentlich so mit Freunden umgehen? Ich weiß das gar nicht. Also, Lukas Grossmann kommt aus der Welt der Rezeptentwicklung, Foodstyling, kulinarische Medien. Der arbeitet als freiberuflicher Koch, ist auch gelernter Koch, Foodstylist und Rezeptautor. Sein Schwerpunkt liegt auf, sagen wir moderne internationale Rezepte oder zeitgemäße Interpretation klassischer Gerichte. So bei Insta macht er auch ein bisschen rum mit 5000 Followern. Das ist nicht so viel, aber der hat auch einen anderen Ansatz. Und die Fotografie und das Styling seiner Bücher entsteht häufig gemeinsam mit seiner Tante Maria Grossmann, die ebenfalls seit vielen Jahren in der Foodbranche tätig ist und auch für dieses Buch Pate gestanden hat. So, bisher machte er im GU-Verlag auf sich aufmerksam. Das sind diese kleinen Heftchen.
Naja, die machen auch dicke Bücher.
Das ist richtig, aber wir reden hier von kleinen Heftchen. Also fix gerollt Sushi für alle hat er gemacht. Linsen, Kichererbsen und Co., Gyoza, Dumplings und Co. Und was wir nicht wussten, das müssen wir nachschieben, jetzt 2026 im Herbst erscheint auch noch ein Buch im GU-Verlag. Umami heißt das Ganze. Und jetzt also Fett schmeckt, so heißt das Buch. Das hat rund 240 Seiten, also nicht so viel wie deins, mit etwa 90 Rezepten. Zack, ist im AT-Verlag erschienen und kostet 4 Euronen mehr, nämlich 34 Euro.
Okay.
Der Ansatz ist ein bisschen ungewöhnlich, also statt Fett als Problem zu betrachten, was ja viele so sagen, oh Gott, ich muss ja aufpassen, es geht ja auch gerade sehr steil, dass man so eine Spritzpistole jetzt nur noch hat, nur um das Öl in die Pfanne zu machen, ne? Oder so ein Bestäuber, anstatt das Öl einfach rein. Gibt es so einen
Bestäuber? Da ist aber der Grund, dass es gibt einmal Trennfett, ne, zum Sprühen und einmal, das ist auf dem Salat, das ist besser verteilt direkt. Ne?
Ja, aber in diesem Pfannending, da machen immer mehr Menschen auch nur noch reinsprühen und das reicht. So etwas würde es in meiner Küche jetzt nicht geben, in deiner vielleicht?
Nein.
Also für Grossmann ist in diesem Buch Fett das wichtigste oder der wichtigste Geschmacksträger überhaupt und stellt das Ganze in den Mittelpunkt. Das muss man wissen, das ist der Ansatz des Buches. Das sind dann am Ende also 6 Kapitel und das kann man sich auch selber herleiten eigentlich, wenn man sich drüber nachdenkt, was ist denn alles Fett oder was habe ich denn als Fettquelle in der Küche? Das geht natürlich los mit Butter, dann kommen die Pflanzenöle, dann kommt Speck und Schmalz, dann kommt Sahne und Schmand, darauf wäre ich noch drauf gekommen, fetten Fisch, wusste ich nicht, aber das ist sein Thema, fetter Fisch, und dann Nüsse und Saaten. Ihm geht es nicht um möglichst viel Fett oder viel Fett zu verwenden, sondern als bewussten Einsatz. Also welches Fett passt zu welchem Gericht, wann ist Butter mehr Aroma oder wann ist Butter für mehr Aroma als Öl gedacht? Warum brauchen manche Gerichte Fett, um überhaupt nach irgendwas zu schmecken? Und Grossmann räumt dabei auch mit einigen Ernährungsdogmen auf und setzt stattdessen, also bei ihm geht es um Qualität, Balance und Kochtechnik. Und jetzt muss ich eines, wie du das ja eben auch hattest mit deinem Buch, vorwegschicken. Was ich als großen Kritikpunkt für mich gesehen habe, was Grossmann aber schon im Vorwort entkräftet. Bei mir geht es darum, wenn ich ein Kochbuch habe, dann möchte ich ja daraus kochen. Also im Sinne von Gerichte kochen. Ne? Also Abendessen, zack. So wie du jetzt sagst, eben mit deinem Hähnchen in Sahne. Ja. Ja. Baukasten, es ist ein Baukastenprinzip. Ne? Also man muss Sachen zusammensetzen. Kochbücher sind ja gemeinhin so Sammlungen kreativer Ideen, soll Lust machen auf Appetit. Und so schreibt er genau ist auch dieses, also genauso ist auch dieses Buch eine Sammlung von Ideen und Rezepten, die mir etwas bedeuten, mich über die Jahre begleiten oder in der Entwicklung dieses Buches entstanden sind. Manchmal ergibt das Rezept ein ganzes Mal, manchmal ist es eben nur eine Beilage. Mhm. Dieses manchmal ergibt das Rezept ein ganzes Mal, das ist so wörtlich zu nehmen, es ist wirklich nur manchmal. Und das hat das Buch für mich erstmal es schwierig gemacht, aber man muss, das darf jetzt dann keine Kritik sein, weil das ist auch so gedacht. Das muss man so annehmen. Ne? Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn das kann man eben nicht nur aufschlagen und am Ende ein Abendessen machen. Dafür sind es einfach zu wenig Gerichte und das sind eben einfach oft nur Beilagen. Und auch wenn es um die Personenzahl geht, also für wie viele Menschen ist das Gericht gedacht, auch das schwierig. Erklärt Grossmann dann aber auch. Manchmal wird die Zubereitung für eine einzelne Portion erklärt und manchmal ist es ein ganzes Blech. Ja, mhm. So. Und wie viel man isst, um satt zu werden, ist dann eben individuell. Darum schreibt er, darum mag ich eine genaue Angabe darüber, wie viele Personen ein Rezept, also wie, für wie viele Personen dieses Rezept gedacht ist, eigentlich nicht. Die Portionenangaben in diesem Buch sollen daher mehr als Richtwert verstanden werden.
Ja, das finde ich aber auch ganz. Okay. Hm? Aber da brauchst du natürlich ein bisschen Erfahrung, um das einzuschätzen.
Hm? Absolut. Das ist eben, wie gesagt, das ist nicht so aufschlagen und los, sondern muss man sich mit diesem Buch auseinandersetzen. Aber das sagt er ja auch im Interview. Das ist das erklärte Ziel. Ja. So. Also, das ist also wichtig am Anfang für den Umgang des Buches. Und dann geht es also auch sofort ohne Umwege in die Kapitel rein. Das erste Kapitel ist dann Butter. Da können wir auch bleiben. Da passiert auch nicht so viel Neues. Eigentlich passiert in diesem Buch für mich erstmal auch gar nicht so viel. Also es ist einfach, es geht los mit Sauerrahmbutter. Er macht ein Brioche. Er macht eine Umami-Butter. Er hat ein in Butter gereiftes Steak. Also da wird das Steak eingepackt in Butter. Es gibt eine Café de Paris-Butter. Es gibt türkische Eier mit Paprikabutter. Tortelloni mit Garnelen in Butter. Kabeljau in Beurre Blanc. Er macht dann noch eine Hollandaise und eine Sauce Maltese. Das ist eigentlich diese eine Art Butter-Orangensauce. Da gibt er noch Campari dazu. Eine Bernaise, eine Divine oder Divine, also verschiedene Buttersoßen. Dann gibt es eine Galette de Roi. Das ist eigentlich eine süße Torte, die macht er ein bisschen deftig. Auberginen-Katsu kennen wir auch. Aubergine im Backofen garen, rausziehen, abschälen, dann panieren und anbraten. Das brät er an in Butterschmalz. Chicken Sliders, Buttercreme, Windbeutel, Butterkuchen. Das war's, Thema Butter. Und so zieht sich das durch in dem Buch. Dann geht es weiter mit Öl. Auch da Schnittlauchöl, kennen wir auch, gibt es auch. Es gibt natürlich auch das Chiliöl. Das ist, darf ja in keinem deutschen Kochbuch
im Moment
fehlen. Jeder hat sein
bei
Chiliöl.
Bei mir ist es nicht drin, ja.
Nicht? Gibt es in der französischen Küche kein Chiliöl?
Nein, offensichtlich nicht.
Quark mit Öl kennen wir auch. Bitterballen, das sind diese Kroketten aus Holland. Marinierte Oliven, Krabbencocktail, fette Nudeln, konfierter Lauch, frittierter Fenchel, Olivenölkuchen. Und so geht es lustig weiter in diesem Buch mit eben, diesen Sachen. Speck und Schmand, fetter Fisch, Nüsse und Saaten kommt dann noch mit entsprechenden Rezepten. Das Buch ist, wie es im Vorwort auch heißt und wie es immer wieder zu lesen ist, eine Hommage an die wichtigsten und vielleicht auch, das haben wir ja dann im Interview herausgefunden, missverstandenen Bestandteile unserer Küche, das große Fett. Und Grossmann rollt genau dem den Teppich aus, als Geschmacksträger, als kulturelles Gut, als kulinarisches Fundament und so weiter und so fort. Das macht er, wie ich schon sagte, mit bekannten Gerichten, mit seinen Lieblingsgerichten, so schreibt er es ja auch. Da ist wenig Neues dabei, aber es ist eben neu zusammengetragen worden in diesem Buch. Und wer jetzt dann den von mir erwähnten eingangs selbstentkräfteten Kritikpunkt nochmal nimmt, kann sich die Seite 12 dann auch nochmal zur Brust nehmen. Denn da geht er exemplarisch ein paar Kombinationen durch oder hat er zusammengebastelt, wie man eben dann doch aus diesem Buch ein Kochbuch machen kann und verschiedene Gerichte servieren kann, die dann passen. Der hat also dann nochmal verschiedene Rezepte auch zu Kategorien zugeordnet, zu Snacks, auf den Tisch. Pairing, Länderküche, wo kommt was her, auch was passt zu Wein, was passt zu Bier. Also solche Sachen, da hat er sich dann doch noch ein bisschen mit auseinandergesetzt. Ansonsten geht es in diesem Buch um Fett. Es geht darum, ne, wie, das habe ich so gesagt. Aber vor dem Hintergrund, das wollte ich nochmal sagen, diese Rezeptzusammenstellung ist ja schwierig für ein Kochbuch, habe ich es mehrfach gesagt. Er erklärt das am Anfang. Dann ein wenig später versucht er dieses mit diesem Pairing wieder eine Erklärung ins Buch zu bringen. Er erklärt das gleich im Interview auch nochmal ganz genau. Ich hatte so das Gefühl, wenn man das zweimal versucht zu entkräften, warum hat man es nicht dann ganz anders angegangen? Ich weiß nicht, du siehst das ein bisschen anders, ne?
Ja, ich glaube schon. Also ich finde, dass ich... wenn ich weiß, das ist so gedacht und so gemeint, ja, dann kann man das, er will ja auch, dass man damit kreativ arbeitet und das als, genau, als Inspiration nimmt und damit was Neues macht und so.
Ja, ne? Genau. Ja. Das kann man und das macht auch Spaß, das Buch, das entkräftet auch gar nichts. Das Buch ist, hat eine wunderschöne Bildsprache. Also was ich richtig gut finde, man ist auch nah dran am Fett. Ja, also man ist nah an den Fettaugen, man ist an der Cremigkeit von Butter. Also da ist seine Tante schon sehr nah dran gegangen. Und am Ende bleibt es auch das, was es verspricht. Fett schmeckt. Und es ist nebenbei...
Und das tut es ja auch.
Ne? Das ist so. Nebenbei, ja, nicht nur ist es ein sehr gutes Buch geworden dann, von den Bildern her. Es ist auch tatsächlich dahingehend auch ein witziges Geschenk für jeden Hobbykoch. Ja, weil es mal einen ganz anderen Ansatz hat, finde ich. Und das ist so das, was ich zu diesem Buch zu sagen habe.
Ja, ja. Fehlt die, ihre
es
Bewertung.
Es fehlt bitte meine Bewertung und ich gebe diesem Buch, so wie du, 8 Punkte.
Nein, ach, siehste?
Das ist Quatsch. Ich gebe diesem Buch 8 Kochpots. Punkte gebe ich diesem Buch.
So. Nein, so. Punkte geben wir hier nicht. Das stimmt. Ja. Nein, Punkte geben wir nicht.
Nein, ne? Punkte geben wir nicht.
So, genau. Und wir haben uns mit Lukas unterhalten.
Ja. Ich habe übrigens als erstes einen sehr schönen und sehr leckeren Krabbencocktail gemacht.
Okay. Mhm. Krabbencocktail.
Krabbencocktail. Gut.
Die 70er rufen an.
So, genau. Ich hab's genau.
Naja, aber Sylt ist ja nur auch, da gibt's ja die ein oder andere Krabbe.
Ja.
Käuflich zu erwerben auch, ne?
Das ist so.
Und warum nicht mal mit bisschen Ketchup und Mayo rein?
Du sagst es. Absolut.
Was ist da das Fett?
Wie, was ist der Mayo?
Ach so, die Mayo, stimmt. Da hast du recht. Gut, die Mayo ist das Fett. Gut, ja, ja, hast du recht. Hm. Wusste, ja, Mayo ist fettig, ne? Stimmt, das stimmt.
Für dich nicht?
Doch, 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 doch. Ich hatte es gerade nicht so auf dem Schirm, aber stimmt.
Also Öl und Ei hochziehen ist eine Mayo, ne?
Ja, das stimmt. Das ist mir klar.
Das ist Fett.
Dafür reicht es gerade noch.
Also ich würde dir, soll ich dir mal was sagen? Im AT-Verlag gibt es jetzt Fett schmeckt für 34 Euro. Vielleicht holst du dir das mal und setzt dich mal mit dem Thema Fett auseinander.
Das stimmt. Vielleicht sollte ich das mal tun. Mhm. Aber ich bin gerade noch am Verdauen in mein Knoblauch-Sahne-Hähnchen.
Das glaube ich. Das hat, ja Öl, sehr viel Fett.
Das hat nämlich noch Butter und,
Sahne.
Und Sahne. Und Wahnsinn. Alle Fette dieser
Wahnsinn,
Welt.
Wahnsinn.
So, wir haben uns mit Lukas unterhalten. Das ist ein sehr netter Gesprächspartner.
Mhm, das ist so. Das war sehr kurzweilig.
Das stimmt. Und wir hören mal rein, oder?
Das Interview.
Herzlich willkommen, Lukas. Ja. Schön, dass du bei uns bist in unserem kleinen, feinen Podcast hier.
Ja, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ist ja ein spannendes Thema, ne?
Ja, das hoffe ich doch. Also, ja.
Ja, und jetzt dann direkt mal, nimm uns da mal mit, wie war denn das? So der Moment, wo dir klar war, ich muss jetzt ein Kochbuch schreiben, das Fett schmeckt heißt.
Mhm. Ja, also da muss ich natürlich ausholen, weil
natürlich.
Dieses Thema
die
hat
Zeit nehmen wir uns.
Mehr Zeit verdient. Also die Idee kam nicht von mir, die Idee kam von meiner Tante Maria Grossmann, die ebenfalls Fotografin und Prop-Stylistin mit involviert ist in diesem Buchprojekt. Und die hat sich irgendwann mal gedacht, das wäre doch eigentlich ein schönes Thema für eine freie Strecke. Wir freiberuflichen StylistInnen, FotografInnen und so weiter sind ja immer auf der Suche nach neuen Themen, die die Welt noch nicht gesehen hat. So
ganz gefühlt. Entschuldigung, ganz, was heißt freie Strecke?
Also genau, wir versuchen irgendwie uns Themen auszudenken und zu überlegen, die dann in irgendwelchen Medien, im besten Fall irgendwelchen Printmedien platziert okay. werden. Das kann eine Zeitschrift sein, das kann aber auch meinetwegen auch ein Online-Medium sein oder ein Kochbuch. Aber Kochbücher sind einfach also ein bisschen umfangreicher, deswegen fängt man gerne mal mit einer Strecke an. Und das sind dann irgendwie 6 bis 10 Rezepte bebildert und dann hat man das Ganze so schon abgedeckt. Das war so die initiale Idee. Und diese Strecke zu platzieren war aber ein bisschen schwierig, weil da hieß es schon, ja, Thema ist spitz und so weiter. Und dann haben wir gedacht, naja, dann versuchen wir es halt einfach mal gleich im Großen und Ganzen und als Kochbuch zu verkaufen. Und tatsächlich hat ein Verlag das genauso gesehen wie wir, dass dieses Thema eigentlich irgendwie mehr Raum verdient, als es bisher bekommen hat.
Und, ausgerechnet die Schweizer, ne?
Ausgerechnet die Schweizer, genau. Die wissen einfach, was gut ist.
Ja.
Und haben sich auf diese Reise mit uns eingelassen. Und ich war am Anfang tatsächlich selber ein bisschen, skeptisch oder habe so überlegt, ja, kriegt man das verkauft, ne, so gleich in dieser kommerziellen Denke. Aber wenn man sich dann mal ein bisschen näher mit dem Thema beschäftigt, dann wird einem relativ schnell klar, dass das ja gar nicht so weit hergeholt ist, über Fett was zu schreiben, über Fett sich Gedanken zu machen, denn es ist ja ein extrem breites Thema.
Ja, und sehr provokativ irgendwie auch, ne?
Und irgendwie auch provokativ, ja, das ist das Schöne daran. Also irgendwie, wenn man die Rezepte liest oder sich mit den einzelnen Kapiteln beschäftigt, dann denkt man erstmal gar nicht so sehr darüber nach, ob das jetzt provokant oder provokativ ist oder wie auch immer, sondern man liest Butter und denkt sich, ja klar, mache ich was zum Thema Butter. Man liest Olivenöl, ja, feine Sache, jeder hat Olivenöl zu Hause. Aber Fett ist so dieses übergeordnete Thema, das hat doch eher einen schlechten Ruf. Und da wollten wir dann mal ansetzen und sagen, warum eigentlich und ist das denn überhaupt noch zeitgemäß, dass Fett so einen schlechten Ruf hat? Und siehe da, also ich bin kein Chemiker und ich bin auch kein Wissenschaftler der Ernährungswissenschaften, habe zwar mal das Studium begonnen, aber relativ bald wieder abgebrochen. Trotzdem können wir feststellen, dass Fett gar nicht so ein Übeltäter ist, wie aus der Industrie irgendwann mal hervorgegangen.
Ich habe mal gelesen tatsächlich, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass das eigentlich ein Gegenfeuer der Zuckerindustrie war. Ich weiß gar nicht, hast du davon auch gehört?
Also es gibt da verschiedene Theorien. Ja. Auf jeden Fall ist da ordentlich Lobbyarbeit geleistet worden zu einer Zeit, als unsere Gesellschaft im absoluten Überfluss lebte und sich auch noch nicht so wahnsinnig stark mit Ernährung oder mit gesundheitlichen Themen auseinandergesetzt hat. Das kam dann mit der Zeit und heutzutage gibt es ja zig Richtungen und ich glaube, ja, Ärzte, Ärztinnen würden immer noch behaupten, dass der übermäßige Konsum von Fett, vor allen Dingen von falschen Fetten, darauf kann man vielleicht nochmal später zu sprechen kommen, nicht gesundheitsförderlich ist. Aber es geht ja wie bei allem immer um das Maß der Dinge und auch um die Wahl des jeweiligen Fettes.
Und, da geht es doch sehr, sehr stark um, es ist halt hochkalorisch, ne? Mhm. Und weil es lecker ist, nimmt man vielleicht mal, schnabuliert man dann ein bisschen gerne mal ein bisschen mehr als.
Richtig, richtig.
Also verbrennt, dann hinterher.
Das kann passieren. Das kann aber auch mit zuckerhaltigen Speisen passieren oder mit anderen Dingen. Also man ist dann immer schnell geneigt, da sich so einen schwarzen Peter auszusuchen. Aber tatsächlich ist es auch mit, weiß ich nicht, Fruchtsäften so. Das Glas am Tag macht einen jetzt nicht kaputt, aber wenn man nur noch sich von Saft ernährt und so weiter. Also man muss schon ein bisschen differenzieren und das war so ein bisschen auch die Herausforderung, zu gucken, was gibt es für Themen, was gibt es für Kapitel, die so gut es geht, diese Bandbreite an Fetten abdeckt. Mhm. Und genau, wir sind jetzt bei 6 Kapiteln angelangt. Ich kann dir mal aufzählen, auch wenn ich immer eins vergesse, aber es geht los mit der...
Ja, ich hab's hier stehen auch.
Sehr gut.
Aber es sag
geht,
du.
Ja, es geht los mit der Butter, dann gibt es Öle, es gibt Speck, Schmalz und Co., es gibt die dicke Milch, also alles, was sozusagen aus der Milch hervorgeht oder in verarbeiteter Form gewonnen wird, insbesondere die besonders fetthaltigen Dinge. Es gibt fette Fische, die ja auch besonders gesund sind. Und es gibt eben auch noch gesünder, eigentlich am allerbesten sind eben diese ganzen Nüsse und Saaten und Co. Also,
das ist perfekt, perfekt parat
sehr
gehabt.
Sehr gut. Fantastisch.
Also meine Frage ist eher, du hast ja selber gesagt, der Verlag hatte damit ein Problem. Ihr habt mit dem, das Titel ist sehr provokant und das ist ja jetzt auch, die Entwicklung geht ja auch eigentlich weg von diesem, was du gerade gesagt hast, hochkalorisch oder fett. Viele trinken jetzt auch keinen Alkohol mehr und so weiter und so fort. Wie geht man denn bei der Rezeptentwicklung für das Buch dann vor? Man möchte ja nicht gerade Fett in die Fresse, ne? Das ist ja...
Doch, tatsächlich.
Ach, also, tatsächlich.
Ja, tatsächlich. Okay. Also bei all dem Vorgespräch gerade oder dem, was ich gesagt habe, war uns das Wichtigste, dass wir hier kein Ernährungsbuch schreiben. Ja. Wir schreiben ein Buch, das in erster Linie den Fokus auf Genuss legt, das Wert auf eine gute, schöne, ästhetische Bildsprache legt und das irgendwie vielleicht im Großen und Ganzen so ein bisschen die Angst vom Fett nimmt. Also weil gerade in der, ich sag mal, in der Generation aus dieser Zeit, wo Fett eben noch so der absolute, das No-Go und der Buhmann war, ist der Wunsch, irgendwie Fett zu vermeiden. Und wir haben versucht, irgendwie zu gucken.
Das ist jetzt aber neu, Fett vermeiden. Das war ja damals anders. Also ich habe von meiner Oma damals noch auf die Finger bekommen, wenn ich vom Fleisch das Fett weggeschnitten habe und an die Seite vom Teller.
Das ist aber wie die Generation früher.
Also ja, das meine ich.
Ich sag mal so, von dieser noch wissenden Generation zu, also wie verarbeitet man Fette, wie macht man sich Fette zu nutzen, zu eigen. Bis heute ist quasi dazwischen gab es wie so ein Gap und man hat irgendwie geglaubt, man müsste auf jeden Fall darauf verzichten. So oder so, es ist nicht in erster Linie unser Anliegen zu sagen, Leute, esst mehr Fett. Es ist verdammt gesund und mega richtig, sondern wenn ihr schon Fett esst, beziehungsweise wenn ihr schon kocht, dann achtet doch drauf, dass ihr auf nichts verzichtet, wenn ihr darauf Bock habt. Und wenn ihr Lust habt, euch vegan oder vegetarisch zu ernähren, dann ist das fein. Dann gibt es hier, weiß ich
hier
nicht.
Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter.
Dann gibt es hier vielleicht 50% oder 60% Rezepte, gefallen könnten. Ja. Aber nicht alles in diesem Buch ist für jeden oder jede gedacht. Also man muss so ein bisschen gucken. Aber grundsätzlich einfach kochen und schmecken und überhaupt über den Geschmack wieder irgendwie das Bewusstsein für Lebensmittel und Ernährung zu finden, das ist uns eigentlich am allerwichtigsten. Und dann darf es auch mal eine Flocke Butter mehr sein, weil es geht hier nicht ums Kalorienzählen.
Okay, wenn du das sagst, welches Rezept hat dich denn geflasht und welches Rezept sollte man denn als erstes sich zur Brust nehmen?
Also geflasht, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich habe das ja in der Entwicklung lang und breit durchdacht und die ganze Zeit übrigens gar nicht so einfach, da so einen roten Faden zu finden bei eben diesem breiten Thema. Immer mal wieder hin und her geschoben, Rezepte verworfen, neue Rezepte reingebracht und so weiter. Also mich hat das natürlich am Ende nicht überrascht, was wir da gemacht haben, aber es gibt eben so eine Kategorie Rezepte, die eher so in die anspruchsvolleren gehören. Dazu zählen zum Beispiel die Terrine de Campagne oder die Pâté de Campagne, also ein Rezept, was auch eher aufwendiger ist, länger Zeitbedarf, auch irgendwie über mehrere Tage funktioniert, aber auch über mehrere Tage haltbar ist. Also deswegen keine Angst, keine Scheu davor. Und hier über den geschmacksgebenden Aspekt des Fettes, sowohl als auch den bindenden Aspekt des Fettes und schlussendlich so die Haltbarkeit dieser Versiegelung von Fett, diese Mehrwertigkeit und irgendwie dieses traditionelle Handwerk da zu nutzen, das hat schon irgendwie Spaß gemacht und das ist einfach irgendwie, wenn ich nach Frankreich fahre, die erste Amtshandlung ist, so in den Supermarkt zu fahren und sich genau so ein Stück Pastete zu kaufen.
Das ist auch lecker, ne?
Es ist so saulecker. Und deswegen war das auch so ein bisschen der Wunsch, das mal irgendwie nachzukochen. Ja. Mein Vater stand mit mir in der Küche, wir haben so überlegt und wie machen wir das jetzt und so. Am Ende ja, war es einfach wirklich ein cooles Ding, aber es ist eben so ein bisschen aufwendiger. Ähnlich ist das mit diesem Brioche Feuilleté, also eine Brioche-Teig, der im Grunde wie ein Blätterteig zubereitet wird. Also ein ohnehin schon recht schwerer, buttriger Brioche-Hefeteig, der dann auch noch mit Butter laminiert wird, dass man dann am Ende so Krusten, so Layers bekommt. Mhm. Also eine sehr mächtige Angelegenheit. Auch da Temperatur, Teigführung, relativ viel so Know-how von Vorteil, aber nicht notwendig. Also auch ich habe das zwar das eine oder andere Mal nochmal zubereitet, aber das ist ja auch so ein bisschen der Spaß an der Sache. Wer darauf Lust hat, kann das auf jeden Fall mal machen.
Und irgendwie, da kommen wir ja beides lustigerweise französische Rezepte. Mhm. Und da ist ja das französische Paradoxon, ne? Die sehr fett essen, die Franzosen, sehr viel Butter, und aber trotzdem die schlankesten sind in Europa. Ne? Also ist es geht so? Auch, ja.
Ja,
ja, die trinken tatsächlich viel Wein, also relativ viel Alkohol und zumindest auch regelmäßig und viel Fett und sind trotzdem die schlankesten und mit die gesündesten in Europa, was immer wieder zu Erstaunen führt. Es gibt verschiedene Theorien, warum das so ist, aber es geht auch mit Fett tatsächlich offensichtlich, dass man gesund bleibt.
Dass man gesund, das genau, wenn man, also das ist, wie gesagt, wenn man sich so eine Brioche-Feuilleté jeden Morgen reinknallt, ist das wahrscheinlich nicht unbedingt ratsam, aber wenn man dann diesen Prozess auch kennt und weiß, dass es eben Arbeit braucht, und dann appreciated man auch so jedes Stück wieder mehr und gönnt sich das halt vielleicht mal am Wochenende. Ja, und dann gibt es trotzdem aber auch Rezepte, die unter einer halben Stunde gekocht sind. Und ein Rezept, was ich zum Beispiel ganz witzig, funky fand, war dieser Squid, der gegrillt wird auf so einem Dressing aus Nduja, also so einer kalabresischen Streichsalami, die recht spicy ist, und die lässt man so in der Pfanne aus und nimmt dann das Öl und macht daraus so eine Art Vinaigrette, und der Sepia, der wird im Grunde nur scharf gegrillt, dann so aufgeschnitten und da drauf platziert, und diese Kombination aus diesem fettigen, scharfen, fleischigen mit dieser weichen, fast buttrigen Konsistenz von diesem Sepia funktioniert auch wieder total gut zusammen. So ein Spritzer Zitrone drauf und alles wird rund. Also das fand ich auf jeden Fall auch eher so ein flashiges Rezept, weil auch nicht so erwartbar vielleicht im ersten Moment.
Du hast mal gesagt, Fett ist Geschmacksträger, kulinarisches Fundament vieler Weltküchen, oft missverstanden. Welches Missverständnis möchtest du denn da gerade rücken? Was ist denn das Missverständnis?
Ja, also ich glaube, es fängt eben einfach damit an, dass der Irrglaube ist, Fett ist per se ungesund. Ich glaube, die Erziehung, die auch ich genossen habe, war immer dahingehend, wenn du fett isst, dann wirst du fett. Wenn du fett bist, dann bist du in der Gesellschaft nicht recht. Also da sind ja zwei Probleme. Das eine Bodyshaming, das könnte man nochmal an einer anderen Stelle intensiver behandeln. Das andere ist, dass du natürlich nicht automatisch Gewicht zunimmst, wenn du Fett ist. Dieses Missverständnis versuchen wir insofern nur so aufzugreifen, dass wir sagen, Fett ist einfach ein Bestandteil einer jeden Speise und auch schon immer Teil unserer Esskultur oder der Esskulturen auf der ganzen Welt
gewesen. Und ist ja auch sehr vielfältig. Ne? Also sagen wir Olivenöl oder Makrele oder gilt ja als extrem gesunde Lebensmittel.
Absolut, unheimlich vielfältig. Und deswegen ist dieser Stempel, Fett ist schlecht, ein Missverständnis, das wir insofern schon mal aushebeln wollen, weil wir sagen, zu Fetten gehören eben auch eben die gerade genannten Nüsse und pflanzlichen Öle, die in ihrer reinen Form erstmal total gesunde Wirkungen haben können und das noch dazu eben total lecker sind. Wenn es aber genau weiter in diesen Prozess geht und in die industriell hergestellten, weiterverarbeiteten Öle, wo Transfette entstehen, dann kann man natürlich sagen, das ist nicht besonders gesund. Aber ja, das ist nicht unser Fokus. Wir haben zwar ein paar Rezepte drin, die auch gerne mal im Fett baden dürfen, weil wer ein Buch über Fett schreibt, der muss auch mal frittieren dürfen. Aber grundsätzlich ist das auch in Maßen vollkommen okay.
Aber gibt es am Ende vielleicht auch zu viel Fett? Also macht Fett auch irgendwann kaputt? Ist das auch die Erfahrung von vielen Rezepten vielleicht gewesen? Also da erinnere ich mich auch an meine Oma, die eine Buttercremetorte gemacht hat. Und wenn das Fett sich dann am Gaumen irgendwie so ab... Das ist auch nicht so lecker. Ne?
Hat sie die Buttercremetorte mit Butter gemacht?
Ja, ja, Margarine, ja, ja, oder?
Nee. Bei meiner Oma gab es keine Margarine. Das ist, also das Produkt Margarine habe ich bis heute nicht verstanden. Das muss ja noch nicht mal gekühlt werden. Das ist ja der Knaller.
Ich habe tatsächlich in der Konditorei mal ein Praktikum gemacht und da wurde Butter zumindest zur Hälfte substituiert durch Biskin, also dieses pflanzlich gehärtete Fett. Also das kam dann in die Buttercreme rein. Das hast du nicht geschmeckt, aber das hatte den Vorteil,
war
dass
günstig,
die Buttercreme
günstig,
das ist günstig und es hat einen super Stand und Glanz und so weiter.
Toll.
Ja, ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass sich das auch irgendwie so ablegt.
Das zieht aber, dann denkst du, es klebt dir das Maul zu. Aber die Frage ist ja eigentlich, gibt es denn, es gibt doch bestimmt auch ein zu viel an Fett.
Ja, auf jeden Fall. Also Fett hat natürlich einfach auch einen sehr hohen in Nährwert, ne, das hatten wir ja schon. Klar. Und wenn man davon zu viel konsumiert, dann fühlt man sich voll, fühlt man sich schwer. Mhm. Das ist auch wieder ein absoluter Benefit der eben pflanzlichen Fette, gerade bei Nüssen, keine Frage, konsumiert man das Fett ja selten in seiner Reinform, kann man zwar, aber im besten Falle hat man eben irgendwie Nussmus, wo ja irgendwie auch diese ganzen Stoffe aus der Saat noch irgendwie mit einverarbeitet sind oder eben die Nüsse an solches. Und beim pflanzlichen Öl kann man auch gar nicht, also eine Mayonnaise, wer löffelt sich schon eine Mayonnaise rein, kann man höchstens als Dip mal verwenden. Vielleicht der eine, ich weiß es nicht. Aber ich finde, das fettigste Rezept vielleicht in diesem Buch ist unter anderem diese Tonkatsu-Ramen, was ich spannend finde, weil die JapanerInnen sind ja irgendwie jetzt auch kein Volk, von dem man weiß, dass sie jetzt besonders übergewichtig sind oder Probleme mit ihrem Gewicht haben. Im Gegenteil, super altes Volk, langlebig und so weiter und so fort. Aber ich habe in meiner Zeit in Japan auch sozusagen gelernt, man darf jetzt auch nicht, muss ja jetzt nicht irgendwie jeden Tag sich so eine Ramen reinknallen, aber einmal die Woche ist das ein legitimes Mittel. Und Tonkatsu-Ramen, die eben aus Schweineknochen und Schweinefett gewonnene Brühe, die ist so sticky, auch durch das Kollagen, dass es wirklich so an den Lippen klebt. Das ist schon ordentlich mächtig, aber eben auch saulecker. Und da muss man immer so ein bisschen abwägen, was ist einem gerade in dem Moment irgendwie wichtiger.
Was ist denn dein Lieblingsfett?
Das kommt, auf die Jahreszeit an, glaube ich.
Frage. Was ist denn dein Lieblingsfett?
Ja, ich müsste sagen, wenn mich das jemand, ist eine doofe Frage, ne? Aber wenn mich das jemand fragt, müsste ich natürlich Olivenöl sagen. Ne? Aber,
würde ich wahrscheinlich auch so unterschreiben, weil man doch am meisten davon.
Habe ich jetzt aber schon, darfst du nicht nochmal.
Ja, okay. Also Butter wäre natürlich auch ein Nagel.
Ja, das stimmt. Okay,
ja, ich befinde mich hier quasi in einem butterfarbenen Environment. Man könnte sagen, ich lebe Butter. Aber was mich immer wieder überrascht, sind eigentlich die fetten Fische oder Fische wirklich, die durch ihr eigenes Fett so eine Vielseitigkeit in der Zubereitung haben. Gerade die Makrele, die so unfassbar dankbar ist, weil man sie grillen kann bis zum Get-No und trotzdem bleibt die saftig und aromatisch. Also fette Fische esse ich tatsächlich viel zu selten, stelle aber immer wieder fest, schon sehr gut.
Ja, in Japan auch bestimmt viel Thunfischbauch und auch viel Makrele.
Ja. Na gut, wir sind ja bei Makrele raus, Gregor, ne?
Nee, also ich Makrele. Nicht, du.
Ach so.
Ja, ich nicht. Ich mag das ganz gerne.
Du hast sie doch auch zurückgehen lassen.
Was? Ich habe noch nie Makrele
zurückgehen lassen. Du hast sie im Restaurant
auch. Ach Quatsch, ich habe noch nie Makrele zurückgehen lassen. Da verwechselst du mich. Okay. Wenn eine Sache bleiben soll, also wenn man dein Buch liest, Was sollen die Leserinnen, was sollen die verändern? Was soll so bleiben nach dem Buch?
Also ich finde schon, dass, also ich fände es schön, wenn der Leser, die Leserin da irgendwie den Umgang mit dem Lebensmittel, mit dem Produkt als solches einfach nochmal neu kennenlernt. Man hinterfragt ja selten irgendwie, ist die Menge an Olivenöl jetzt hier gerade richtig oder nicht. Man befolgt oft das Rezept und denkt sich, ja, ein Esslöffel Olivenöl, das wird schon reichen. Aber ganz oft ist das nicht so. Ganz oft kann man schon so ein bisschen aus dem Vollen schöpfen und stellt am Ende fest, boah, irgendwie ist das jetzt leckerer. Warum? Weil ich doch ein bisschen mutiger war. Also das gilt auch fürs Würzen. Also in der Gastronomie, man wird ja oft irgendwie so ein bisschen blöd angeguckt, wenn man sieht, wie viel Salz da reingeknallt wird. Aber deswegen schmecken die Sachen einfach auch besser. Und gleiches gilt im Endeffekt eigentlich auch fürs Fett. Also die Butter, die da in die Soßen rein gemixt wird, das Olivenöl für die Emulsionen. Also man ist doch, erstaunt, wie viel Fett da so über Tresen geht am Ende des Tages. Deswegen einfach so ein bisschen mehr mutig sein. Das,
einfach mal fettiger sein. Einfach mal
sei fettig.
Mut zu fett. So.
Und man kann sich ja die Hände auch immer schön mit dem Olivenöl einreiben.
Ja, fantastisch. Aber jetzt haben wir ja gelernt, dass Fett eine missverstandene Geschichte ist und dass ja die Herangehensweise an dem Buch sehr lange gedauert hat und dass das sehr aufwendig war und eine sehr harte Arbeit war. Wo geht die Reise denn dann hin? Was ist denn das nächste missverstandene Produkt? Ist das Knoblauch? Ist das vielleicht Knoblauch?
Ist das vielleicht Knoblauch? Ich liebe Knoblauch. Ich habe auf jeden Fall keine Schlafprobleme, nachdem ich diverse Zehen mir reingeknallt habe. Also Knoblauch wäre ein spannendes Thema. Es gibt aber auch noch andere Themen, die interessant sind. Eins, das in den vergangenen Jahren, das Thema haben wir nämlich schon häufiger versucht zu pitchen, am stärksten polarisiert hat, ist Soja. Also auch da haben wir verschiedene Richtungen. Ne? Mhm. Also es gibt die Soja-Freaks, die es einfach lieben, weil es schmeckt. Es gibt aber auch die Hasser, die sagen, naja, der ganze Regenwald und so, der wird ja abgeholzt wegen des ganzen Sojas, was dann wiederum nicht ganz richtig ist, weil das ja zum Großteil Tierfutter ist und 90% oder so. Mhm. Und am Ende geht es da gar nicht um das Soja, sondern um das Tier, was man vielleicht reduzieren sollte auf seinem Speiseplan. Also das wäre auf jeden Fall spannend, weil auch hier ist eine ziemlich große Bandbreite an Produkten und an Zubereitungsmöglichkeiten, an Kultur, die man da irgendwie aufgreifen könnte.
Ja, spannend.
Ja.
Wir kommen ein wenig zum Schluss schon, ne? Mhm. Oder Patrick, hast du noch
was?
Nein,
das ist
sonst kommt unsere klassische, unsere letzte Fragen. Haben Kochbücher insgesamt eine Bedeutung bei dir in deinem Leben?
Also würde ich diese Frage mit Nein beantworten,
dann
jetzt gleich einen neuen Job suchen.
Nein, es gibt Leute, die sagen nein. Also wir hatten auch schon AutorInnen hier, die sagen, ein Kochbuch?
Brauchen wir nicht. Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, dann, sei das mal.
Ja, okay. Wenn ich ganz ehrlich
zum Schluss
bin,
endlich
dann,
mal.
Dann könnte ich auf jeden Fall sagen, ich koche so gut wie aus keinem Kochbuch ein Rezept nach.
Okay. Du bist aber auch hochdekorierter, erfahrener.
Naja, auch ein kleiner Hinweis, dieses Buch ist keine reine Rezeptsammlung, sondern soll schon auch so ein bisschen anleiten zum Selbstkochen, zum Selbsterfahren. Und am schönsten ist es natürlich, wenn man sich irgendwie ein Rezept nimmt als Inspiration, als Anleitung und daraus irgendwie sein eigenes Ding macht. Mhm. Weil ich glaube, das ist irgendwie im Sinne der meisten ErfinderInnen, dass man halt so versucht, das für sich am besten Mögliche draus zu machen. Aber ich finde, nach wie vor sind Kochbücher, also neben dem Gedankengut, das da so reinfließt, der Produktionsarbeit und diesem haptischen Endergebnis immer noch so das Nonplusultra der kulinarischen Geschichtssammlung, weil du einfach da anders Informationen transportiert bekommst als in einem 30 Sekunden Reel, das bei Instagram an dir vorbeifliegt. Und das Buch mag mal im Regal verstauben und das ist auch mit Sicherheit bei mir der Fall, weil irgendwann sind es ja auch viele, viele, viele Bücher. Aber trotzdem kommt man 10 Jahre später manchmal an einem Buch vorbei, zieht das raus und denkt, boah, jetzt habe ich irgendwie Bock da drauf und blätter da drin rum und denkt mir ja, geil, das ist irgendwie nachhaltiger und...
Gibt's ja, wenn du so an dein Buchregal denkst, gibt's denn das eine, was für dich heraussticht? Also sei es, du findest es besonders gut oder es hat eine besondere Bedeutung für dich, weil es also dein erster Lehrmeister dir geschenkt hat oder Omas Notizen oder...
Ganz so romantisch ist es nicht. Okay. Es ist wie bei vielleicht vielen das Noma-Kochbuch. Okay. Das ist für mich die Bank, weil das eben nicht nur um oder vielleicht sogar am wenigsten um Rezept und Rezeptentwicklung geht, sondern auch um Bildsprache und dieses ganze Ästhetik von Anfang bis Ende eine Geschichte zu erzählen. Und ich habe das immer wieder gerne irgendwie in der Hand, finde, das fühlt sich gut an und das gibt mir irgendwie so
auch
einen Plan.
Da könnte ich noch ein paar Bücher dir schicken, die wir auch haben und kennen von namhaften Sterneköchen und die ja, fassen apropos, sich einfach gut
ja,
an.
Apropos
die
gut können, anfassen, wir hatten ja leider so, dein, und ich kann dein dir Buch sagen, hatten wir leider noch nicht.
Noch nicht,
noch
nein,
nicht
nein.
Als zum Anfassen, erst als
ich
PDF.
Auch nicht.
Ja, ja. Ich weiß, wir tatsächlich ja. mal sind wir in der Situation, das vorher zu, es kommt knapp.
Ja, es kommt knapp. Also wir haben es, darf man ja sagen, wir haben es per PDF da, ja, wir haben auch gekocht, aber das Haptische fehlt uns und das holen wir dann nach.
Knapp zur Veröffentlichung wird das dann auch haptisch bei uns auf dem Tisch liegen.
Super. Ist
übrigens sehr schön gelungen, es macht echt Spaß. Tolle Rezepte, macht Spaß daran zu scrollen bislang, zu blättern später und nachzukochen.
Und die ersten Fettspritzer reinzuhauen.
Ja, unbedingt. So. Ja, wir haben uns leider gegen einen so fettaufsaugenden Einwand entschieden.
Das ist sehr schade.
So schlecht gefunden, wenn man jedes Mal, wenn man das Buch ins Regal zurückstellt, da so seine Fettgriffel dran erkennt. Ja.
Oder Geräusche macht.
Ja. Aber ich schätze, trotzdem muss das Fett da irgendwie noch mit einfließen. Ja.
Wir werden es dir zeigen. Wir kochen nach. Also wir sind die nachkochen.
Ja. Genial.
Lukas, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit.
Ich danke euch.
Ja?
Viel Spaß beim Nachkochen. Und
Dankeschön.
Macht's gut.
So, dann machen wir doch direkt die fette Folge, machen wir noch einen Deckel drauf, oder? Mhm. Auf die beschichtete fette Folge hier.
Die fette Folge.
Ich würde sagen, lieber Patrick, das war's.
Das war's.
Für heute, für dieses Mal.
Das ist so.
Ich danke allen fürs Zuhören. Grüße gehen raus.
Ja.
Ihr könnt euch, wenn euch das gefällt hier, dann könnt ihr uns gerne bewerten, auf wo ihr auch immer das hört, ob bei Spotify, boah, ich kann nicht mehr sprechen, Spotify oder Apple oder wo auch immer. Lasst Sterne regnen und ansonsten würde ich sagen, also damit würdet ihr uns wirklich einen großen Gefallen
tun. Absolut.
Ja, und das war's für dieses Mal.
Mhm.
Alle Links zur Folge findet ihr wie immer
in den Shownotes.
Ja, da. Und unter kochbuchcheck.de auf unserer Homepage.
Da auch Rezepte von den Gerichten, die wir nachgekocht haben.
Ja, und auf Social Media findet man uns auch unter Kochbuchcheck und freuen uns überall dort über Nachrichten. Sagen tschö und adieu.
Und immer lecker bleiben.
Immer fettig bleiben.
Das ist so.
Na?
Immer eine Handbreit Fett unterm Kiel.
Ja, genau. Ja, so, dann flutscht es auch gut.
Dann flutscht es auch.
Was kochst du heute Abend, Patrick?
Ich mache heute Abend tatsächlich schnelle Nudeln. Schnelle Nudeln und einen schnellen Salat, weil ich mich nicht lange in der Küche aufhalten möchte, weil wir ja morgen nach Südtirol fliegen.
Ah, okay. Zur Hochzeit. Schön.